Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Aus London kommt dieses Projekt namens Holy Bones, Salty Water, der Titel. Bei den Profis auf Radio 1, dem RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Kann sein, dass ich ein bisschen gejetlaggt wirke. Ich war gestern Abend noch auf einer nicht ganz unwichtigen Feier. Zwei Freunde von mir haben geheiratet. Und es war gar nicht so einfach, aus New York wieder wegzukommen. Eingeladen war ich nicht bei Taylor und Kelce, aber ich weiß gar nicht, die Leute, die das beobachtet haben, die waren alle ziemlich frustriert, weil gesehen hat man wahrscheinlich nicht viel. Mal gucken, ob wir in dieser Sendung noch irgendwo Platz dafür finden, ein bisschen was darüber zu erzählen. Auf jeden Fall werden wir Sie mit Wissenschaft versorgen. Wissenschaft, Evolution im Schnelldurchlauf zum Beispiel. Es gibt ein neues Buch, das behauptet, dass die Evolution gar nicht mal so langsam ist, wie wir das immer gedacht haben, sondern Evolution passiert auch manchmal ruckzuck. Wir reden über Hunde und die Frage, in welchen Ländern werden Hunde am meisten geliebt oder anders werden sie überall so geliebt wie bei uns? Und gleich in einer halben Stunde geht es um 250 Jahre USA und wir fragen, wie unabhängig sind die USA eigentlich an ihrem Unabhängigkeitstag? Jetzt aber erstmal das Kennerspiel, unser Wissenschaftsquiz. Da gibt es heute zu gewinnen ein Buch namens Cool Down, Berlin als Reallabor für sozial gerechten Hitzeschutz. Ach was, Stefan Ramler hat es erschienen im Dietz Verlag, erschienen. Der Sozialwissenschaftler und Ökonom war Professor für Transportation Design an der Universität der Künste in Braunschweig. Und der sagt, dass sozialgerechter Hitzeschutz in naher Zukunft zu einer der wichtigsten Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge werden wird. Wenn Sie dieses Buch interessiert, dann melden Sie sich an als Kandidat oder Kandidatin für Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Das ist die wunderbare Alice Bowman aus ihrem Album Dream On. Hören wir Don't Forget About Me. Guten Morgen, Gudrun.
Guten Morgen.
Morgen, das klingt ein bisschen weit weg, Gudrun. Von wo rufst du denn an?
Aus Ligurien, Italien.
Aus Ligurien, Italien. Aber hast du einen Lautsprecher an oder können wir uns auch direkt übers Telefon unterhalten? Deswegen frage ich nur.
Ich habe nur das Telefon am Ohr.
Oh mein. Okay, Ligurien. Dann versuche ich auch mal ein bisschen lauter zu sprechen, damit mich gut verstehst. Wo genau bist du denn da, Gudrun?
Ich bin in der Nähe von Genua, Savona. Das ist ein kleiner Ort, Finale Ligure. Kennen vielleicht viele Radfahrer,
aha,
die hier Radfahren kommen.
Okay, come stai? Cosa hai mangiato a colazione?
Also mein Italienisch bedürftig mit selber reden. Ich verstehe es für einige. Ich antworte lieber nicht auf Italienisch.
Okay, ich habe nur gefragt, was du gefrühstückt hast, liebe Gudrun.
Ich wollte gerade anfangen.
Mhm. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also dann wollen wir dich auch nicht lange von abhalten. Du weißt,
als
Erste hier im Scannerspiel hast du es am schwersten, weil du drei richtige Fragen beantworten musst. Das klappt fast nie. Ne?
Aber hat schon mal geklappt.
Das stimmt. Wir probieren es mal. Hier ist die erste Frage.
Pottwale sprechen mit Dialekt. Pottwale kommunizieren untereinander mit Klicklauten. Die Wale im Mittelmeer haben sogar unterschiedliche Dialekte entwickelt. Ein Forscherteam aus Bristol stellte fest, die Walgruppen klicken in unterschiedlichen Rhythmen. Heißt, die Meeresbewohner vor den Balearen kommunizieren mit einem anderen Dialekt als Pottwale vor Griechenland.
Ich mag ja sehr diese Stille, die hat man nur sehr selten im Radio. Ne?
Ob ich so dran bin. Mhm. Ja, ich denke ja.
Du denkst ja, dann locken wir das mal ein und gucken und du hast recht. Ja, die Forscher gehen davon aus, dass es sich um die gleiche Sprache handelt bei den Pottwalen, aber mit unterschiedlichen Dialekten, unterschiedlichen Klicklauten. Und die beiden Pottwalgruppen leben dabei größtenteils voneinander getrennt. Gudrun, Frage Nummer 2.
Kritiker von Computerspielen sind oft loyale Fans. In Gaming-Communities sind die treuesten Fans eines Computerspiels oft auch laute Kritiker. Das zeigt ein australisches Forscherteam. Für ihre Studie haben die Forschenden tausende Online-Kommentare zu bekannten Videospielen wie Call of Duty und Battlefield ausgewertet. Dabei zeigt sich, starke Kritik, etwa an Spielmechaniken oder an der Handlung, bedeutet nicht gleich Ablehnung, sondern oft eine besonders starke Bindung an eine Videospielmarke. Treue Fans sind also oft gleichzeitig die kritischsten.
Das könnte ich mir auch vorstellen.
Wann hast du denn zuletzt Computerspiele benutzt, Gudrun?
Oh, weiß ich nicht, die Enkel spielen.
Ah, die Enkel spielen. Aber du sagst, das stimmt und du hast wieder recht. Ja, harte Kritik in Videospiel-Communities ist häufig ein Zeichen von Markentreue. Das sind enttäuschte Fans. Gegenüber Kritik von Außenstehenden nehmen die Spieler häufig eine Verteidigungshaltung ein. Frage Nummer 3 kommt hier für dich, Gudrun.
Unterschiedliche Tierarten können nicht miteinander kommunizieren. Tiere können ausschließlich innerhalb ihrer eigenen Art miteinander kommunizieren. Die Signale anderer Tierarten, wie zum Beispiel Laute, Bewegungen oder Körpersprache, verstehen sie nicht. Ein internationales Forscherteam stellte außerdem fest, Kooperation zwischen unterschiedlichen Arten beruht nie auf Kommunikation, sondern passiert immer zufällig und ohne gezielten Informationsaustausch.
Unterschiedliche Tierarten können nicht miteinander kommunizieren. Gudrun, und um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, holen wir noch Susi dazu. Hallo Susi.
Ja, hallo. Ja. Hallo Stefan.
Für den Fall, dass Gudrun nämlich jetzt die Frage falsch beantwortet, wäre Susi die Abräumerin. Susi, von was rufst du denn an?
Ich bin aus Berlin-Tempelhof.
Aha, was war gestern los da auf dem Flugfeld?
Tempelhofer Feld?
Da war irgendwie
da ist immer irgendwas.
War irgendeine Großveranstaltung. Ich bin nur am T-Damm vorbeigefahren, habe gesehen Menschenmassen ohne Ende und wusste wieder mal nicht, was los war.
Ja, das meide ich denn, Menschen. Ja. Wir waren im Cirque du Soleil, waren wir.
Ah ja, sehr schön. War nett.
Unbedingt.
Ja, wunderbar. Ja. Gudrun, wir bleiben noch bei der Frage, unterschiedliche Tierarten können nicht miteinander kommunizieren.
Das stimmt nicht.
Du sagst, das stimmt nicht und Gudrun, damit hast du wieder recht. Ja. Susi, es war schön mit dir, kurz mal gesprochen zu haben.
Ja, danke Stefan, ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch, mach's gut. Und Gudrun hat was gewonnen.
Ne?
Ein tolles Buch nämlich, Gudrun, für dich. Und zwar Cool Down, Berlin als Reallabor für sozial gerechten Hitzeschutz. Im Moment bei so um die 16 Grad, die wir haben, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber alle erinnern sich natürlich an die fast 40 Grad, die wir hatten, wie wir in den Wohnungen mit verrammelten Fenstern gesessen und gedacht haben, wann ist das endlich zu Ende? Also ein tolles Buch von Stefan Ramler im Dietz Verlag erschienen. 16 Euro kostet eine Buchhandel, die 148 Seiten. Ich mache dir jetzt aber noch ein Angebot, nämlich dieses.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, Gudrun, du kennst das. Ich kann jetzt das Buch schicken. Wird ein bisschen.
Ich probiere es wieder nochmal aus. Vielleicht klappt es wieder.
Noch eine Frage, ja?
Ja.
Kommt hier.
Auch Vögel masturbieren. Für manche mag es überraschend klingen, aber auch Vögel können masturbieren. Und manche von ihnen tun das sogar regelmäßig. Zum Beispiel Papageien, Pinguine oder Wasservögel wie die Stockente. Ein Forschungsteam aus dem Vereinigten Königreich ist der Frage nachgegangen, warum Vögel das tun. Ihre Ergebnisse stellen eine verbreitete Annahme in Frage. Masturbation scheint keine Folge von Gefangenschaft zu sein. Im Gegenteil. In freier Wildbahn wurde das Verhalten sogar häufiger beobachtet.
Mhm.
Ich sag, das stimmt.
Du sagst, das stimmt.
Ja.
Gudrun, und du hast wieder recht.
Super.
Aber an der Telefonleitung in Ligurien müsst ihr noch mal basteln. Das war nicht so richtig toll. Beschreib mal, wenn du rausguckst aus dem Fenster, kannst du das Meer sehen?
Ja, ich bin in so einem kleinen Dorf oben auf dem Berg und sehe von zwei Seiten das Meer.
Wir haben gerade 16 Grad hier in Potsdam-Babelsberg. Wie ist es bei dir?
Bei uns sind auch im Moment noch 29 Grad im Kühl. Und in der Wohnung auch 28 Grad. Das geht jetzt kaum.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Gudrun, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ne? Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Du weißt, ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Nein, nein.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Mach's gut. Tschüss. Heute ist 4. Juli, 4th of July. Das bedeutet, ganz Amerika feiert. Yeah!
Radio 1. Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, nee, ich meinte eigentlich die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce in New York, der Heimatstadt von Donald Trump. Der ist, wie man hört, nicht eingeladen gewesen, weil er selbst was zu feiern hat, nämlich, dass er allein 2025 im ersten Jahr seiner Präsidentschaft 2 Milliarden Dollar einnehmen konnte, also 2000 Millionen, für alle nochmal zum Nachrechnen, den Großteil durch, Verzeihung, Kryptogeschäfte. Ah ja, und dann ist da ja noch dieses Jubiläum heute, 250 Jahre amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Und darüber möchte ich mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Julia Simon sprechen vom John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Frau Simon, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Oder heißt das mittlerweile auch schon John F. Kennedy und Donald J. Trump Institut?
Wir warten noch.
Man hört immer wieder, dass Trumps USA sich zu einer Autokratie entwickelt hätten. Und ich weiß, dass das Ihr Forschungsschwerpunkt ist. Was für Anzeichen sehen Sie dafür?
Also die Anzeichen verdichten sich tatsächlich immer weiter. Sie hatten schon angesprochen, die Kryptogeschäfte, also Fragen von Interessenkonflikten, von unethischem Verhalten sind natürlich ein Schwerpunkt. Grundsätzlich steht dahinter auch die Personalisierung des Präsidentenamtes. Also normal müssen Person und Amt eben getrennt sein. Das ist ein Kennzeichen moderner demokratischer Herrschaft. Rechtsstaatlichkeitsprinzipien sind eine große Frage. Inwiefern werden die durchgesetzt oder eingehalten von der Regierung? Das muss man sich natürlich auch auf der Zunge zergehen lassen. Dann haben wir auch Probleme in der Gewaltenteilung. Die wird versucht zu unterminieren. Also auch der Kongress sozusagen übt Kontrollfunktionen nicht mehr aus. Dann ein großes Thema, was jetzt auch in den nächsten Wochen noch besonders relevant sein wird, ist das Wahlrecht. Das steht auch wieder unter Beschuss auf der nationalen Ebene. Wir haben schon längerfristig Entwicklungen in einigen Staaten, die quasi in die gleiche Richtung gehen. Aber jetzt wird das deutlich gestützt und legitimiert von der aktuellen nationalen Regierung.
In Deutschland haben wir das Glück, dass wir zu den 7% der Weltbevölkerung zählen, die noch in echten, vollständigen Demokratien leben. Würden Sie das für die Amerikaner auch behaupten?
Tatsächlich sind die Vereinigten Staaten ja heruntergestuft worden, also dass man eben nicht mehr davon ausgehen kann, dass liberale Grundrechte, Grundfreiheiten, die Rechtsstaatlichkeit, die Gewaltenteilung, die Medienfreiheit, alle diese Grundbedingungen sozusagen erfüllt sind.
Man hört das immer wieder, aber welche Auswirkungen hat das zum Beispiel für die Wissenschaft, für die Universitäten? Was können Sie uns darüber erzählen?
Das hat massive Auswirkungen in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Auf der einen Seite werden Forschungsgelder, die wichtig sind, also auch für die medizinische Forschung, für ganz unterschiedliche Disziplinen und Forschungsrichtungen, die werden zurückgehalten beziehungsweise auch nach politischen Motiven verteilt. Das ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich die Wissenschaft darauf auch angewiesen ist, gut finanziert zu sein und planbar zu sein. Dann hat es auch inhaltliche Auswirkungen auf Universitäten. Also es wird Druck ausgeübt, dass bestimmte Studiengänge nicht mehr bespielt werden sollen oder dass die Lehrpläne verändert werden sollen, dass bestimmte Themen nicht mehr diskutiert werden dürfen. Und dann auf der administrativen Seite auch, dass Gleichstellungsmaßnahmen abgebaut werden, dass Unterstützung für Minderheiten sozusagen, die sonst nicht berücksichtigt wurden in verschiedenen Programmen, dass das ausgeglichen werden soll, um ganz unterschiedlichen Menschen mit Talent und Motivation eben die Möglichkeit der höheren Bildung zu geben und damit natürlich auch deren Ressourcen, deren Talente für die Gesellschaft nutzen zu können. Das hat eine große Veränderung erfahren.
Nun könnte man natürlich sagen, dass die Trump-Regierung damit den Willen einer Mehrheit der US-Amerikaner erfüllt, die diese Regierung ins Amt gebracht haben. Ist das nicht, was Demokratie bedeutet?
Gut, dann muss man sich natürlich fragen, was bedeutet Mehrheit hier? Also tatsächlich wurde Donald Trump nicht von der Mehrheit der Amerikaner und Amerikanerinnen gewählt. Die Wahlbeteiligung ist einmal sehr, sehr niedrig. Und dann war tatsächlich der Unterschied zwischen ihm und der Gegenkandidatin etwas über 1,5%. Also das war kein
Landslide. Mehrheit ist Mehrheit.
Genau, aber trotzdem muss es natürlich über 50% gehen. Mhm. Und das ist tatsächlich dann, natürlich ist es trotzdem demokratisch, weil das Wahlsystem so funktioniert und weil er damit als Gewinner aus der Wahl hervorgegangen ist. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass die Mehrheit der Amerikaner oder Amerikanerinnen selbst am Wahltag hinter ihm standen, geschweige jetzt, wo die Zustimmung natürlich immer weiter abgesunken ist auf sozusagen historische Tiefpunkte.
Diese Woche hat Nicolas Busse in der FAZ versucht, das Bild von der Autokratie zurechtzurücken. Er schreibt in seinem Kommentar, der Rechtsstaat in Amerika funktioniert. Der oberste Gerichtshof entscheide mal gegen, mal für Trump. Gegen Trumps Willen werden Kinder nun weiter automatisch US-Staatsbürger, wenn sie in den USA zur Welt kommen, Birthright. Für Trump wurde zum Beispiel entschieden, dass er das Personal in unabhängigen Bundesbehörden weiter nach Belieben entlassen darf. Sind also die Befürchtungen unbegründet, wonach der Supreme Court, das oberste Gericht, nicht mehr unabhängig ist von Trumps Politik?
Also der Supreme Court selbst hat sich schon in den vergangenen 10 bis 15 Jahren sehr, sehr stark nach rechts entwickelt in der Mehrheit, die konservativ ist und die auch tatsächlich immer weiter konservativ auch sich entwickelt hat. Das Birthright Citizenship, dieser Fall ist besonders wichtig, weil man sagen muss, da geht Trump offensiv gegen etwas, das ganz klar in der Verfassung festgelegt wird. Das heißt, wenn das aufrechterhalten wird, dann ist es jetzt nicht unbedingt gegen Trump, sondern es war tatsächlich ein sehr radikaler Versuch, die Verfassung umzuschreiben, sozusagen mit einer Unterschrift des Präsidenten. Und man muss auch sagen, es lag im Endeffekt nur an einer Stimme. Das heißt, es gab jetzt keine breite Zurückweisung dieser klar gegen die Verfassung ausgerichteten Exekutivanordnung. Und wir sind jetzt noch nicht sozusagen wieder im grünen Bereich. Da verschiebt sich etwas ganz, ganz grundlegend. Und ich glaube, man muss das als Muster sehen. Man kann sich nicht eine Entscheidung auch herauspicken und sagen, so jetzt können wir alle aufatmen. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Dr. Julia Simon vom John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Frau Simon, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und ich sage Happy 4th of July.
Sehr gerne, vielen Dank.
Extreme Hitze, Sie erinnern sich dran, ja, ist ein hochpolitisches Thema. Schauen Sie einfach mal rein in die Wahlprogramme der AfD. Da steht, der Mensch kann das Klima nicht schützen. Punkt. Die Energiewende wird abgelehnt, kein Ausbau von Windkraft und Sonnenenergie. Dafür bitte weiter Verbrennerautos fahren und fossile Brennstoffe nutzen. Also tun Sie bitte all das, was Klimaforscher für die globale Erwärmung verantwortlich machen. Und kaufen Sie bitte Klimaanlagen. Ja? Dafür wirbt in Frankreich die rechtsextreme Partei Rassemblement National. Keine Angst, Klimaanlagen heizen Städte nur außen weiter auf. Drinnen haben Sie es schön kühl. Heiß wird Ihnen dann erst wieder bei der Stromrechnung. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe nämlich eine. Das kann man natürlich machen, den Klimawandel ignorieren und dann viel Geld ausgeben, um die Folgen zu bekämpfen. Aber ist das schlau? Fragen wir mal nach beim Leiter des Arbeitskreises Klimawandel und Raumentwicklung der Akademie für Raumforschung und Landesplanung an der Uni Stuttgart bei Professor Dr. Jörn Birkmann. Herr Birkmann, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Bei Temperaturen über 35 Grad sind voriges Wochenende deutsche Autobahnen aufgeplatzt und die Fugenmasse von Straßenbahnschienen ist geschmolzen. Fangen wir mal bei den Autobahnen an. Warum platzen die bei Hitze?
Wir haben natürlich das Design auch von Autobahnen im Grunde auf so Normaltemperaturen ausgerichtet. Das heißt, wir brauchen natürlich auch Material, was sich gut verbauen lässt. Und das klassische Bindemittel, die Bitumen, sind im Grunde dunkelfarbiges, im Grunde flüssiges Klebematerial, das eben bei Hitze warm wird oder sogar flüssig wird. Und das kann dann austreten. Das führt natürlich dazu, dass diese Bindungswirkung nicht mehr existiert. Und hier können eben dann auch erhebliche Schäden entstehen, gerade wenn, das ist ja nochmal wichtig, wenn die Lasten auch hoch sind. Also wir haben jetzt nicht nur damit zu tun, dass das Material heiß wird, sondern wir haben natürlich auch, wenn man sich mal ehrlich macht, relativ viele Autobahnen oder Infrastrukturen designt für ganz andere Lastfälle. Das heißt, wir haben heute wesentlich mehr LKWs, größere Tonnagen, die dann natürlich auch das Material noch verformen.
Und warum schmilzt die Fugenmasse von Schienen, dass in zahlreichen Städten in ganz Deutschland einfach mal die Straßenbahnen ausgefallen sind?
Ja, das ist ähnlich, dass da natürlich auch ein Bindemittel verwendet wird, um diese Fugen, diese Zwischenräume im Grunde zwischen härterem Material auch auszufüllen, das wasserdicht ist, das bindend wirkt, aber eben auf diese heiße Temperatur dann natürlich auch wieder flüssiger wird und damit dann natürlich auch zum Problem, weil die Stabilität dann problematisch wird oder diese Bindewirkung nicht mehr so stark da ist. Also hier braucht es auch, glaube ich, ein stärkeres Bewusstsein, dass wir Hitzeschutz von Anfang an auch zukünftig langfristig in Infrastrukturen berücksichtigen und jetzt nicht nur sagen, wir brauchen jetzt 100 Milliarden Euro für die nächsten 5 Minuten, das ganze Schienennetz, egal ob die Tram oder die Autobahn, die Verkehrsinfrastruktur. Also da haben wir eine Daueraufgabe, Hitzeschutz. Das lässt sich jetzt nicht mit einem Sofortprogramm über kleine Monate lösen.
Also offenbar haben diejenigen, die das damals geplant haben, noch gar nicht gerechnet mit solchen extremen Temperaturen. Und jetzt sind wir sogar an einem Punkt gelangt, dass sogar die Deutsche Bahn bei Extremhitze vor der Benutzung der Deutschen Bahn warnt. Warum ist die Bahn in solchen Situationen kein betriebssicheres Menschenbeförderungsmittel mehr?
Ja, das hat ja die Bahn gesagt. Es ist schon ein bisschen verwunderlich. Natürlich hat auch die Bahn ihre Probleme, also jetzt gar nicht mal nur an einzelnen Material, sondern es gibt zum Beispiel auch diese Digitalisierung oder neue Sensoren, Technikräume, die dann plötzlich überhitzt werden. Also auch hier haben wir zukünftig wirklich Hitzeschutz von Anfang an zu integrieren. Es kann natürlich sein, wie beim Hitzewochenende jetzt im Juni, dass man Fahrgästen möglichst anbieten möchte, nicht in solche Situationen zu kommen, dass man plötzlich irgendwo auf der Strecke stehen bleibt oder eben in einem überhitzten Zug dann auch noch sehr, sehr viele Personen hat. Also das hat man ja teilweise auch selber erlebt. Wenn dann Züge ausfallen, dann noch mal 1.000 Leute zusätzlich am Bahnsteig stehen und in den Zug wollen, dann ist natürlich das Chaos besonders groß. Ob jetzt die Idee, einfach nur eine Hitzewarnung rauszugeben und da bleiben dann die Leute auch allein gelassen, das bringt, glaube ich, nicht so viel. Wir müssen uns hier strategischer für den Hitzeschutz aufstellen.
Aber wie geht das denn? Kann man die Deutsche Bahn wirklich fit machen für Sommer, die wir ja immer wieder kriegen werden, bei denen die Temperaturen auch mal über 40 Grad ansteigen werden?
Also auf der einen Seite haben Sie natürlich schon auch neuere Züge, eine Fahrflotte, die dann beispielsweise bei den Klimaanlagen oder beim Hitzeschutz auch einen besseren Standard aufweisen kann. Aber sonst müssen wir strategisch eben auch den Hitzeschutz, egal ob an der Schiene, im Bereich der neueren digitalen Techniken einfach mitdenken, gegebenenfalls auch redundante Systeme wieder fördern. Früher haben wir jede Strecke abgebaut, die irgendwie zweimal da war. Vielleicht macht es auch Sinn in bestimmten Lagen, wenn wir wissen, da können Böschungsbrände auftreten oder Probleme, dass man dann eine Alternativstrecke einfach auch sichert und nicht nur sagt, die ist doppelt da, die müssen wir abschaffen. Also hier, glaube ich, kann man auch noch anders denken. Und vielleicht ein neuer Punkt ist, wir haben im März 2026 ein neues Bundesgesetz zur kritischen Infrastruktur. Da hat man sehr stark an den Ukraine-Krieg gedacht als Problem für die Infrastruktur. Ich glaube, hier müssen wir weiterdenken und auch sagen, der Hitzeschutz, die Klimaanpassung sind zukünftig Themen, die in diesen Risikoanalysen, in diesen Schutzkonzepten von Unternehmen enthalten sein müssen, nicht nur die Drohnen aus Russland.
Wenn das zukünftig so sein muss, heißt das auch in der Vergangenheit war das offenbar nicht der Fall, richtig?
Ja, wir haben ja auch das Phänomen, das ist schon natürlich so, dass jetzt schwierig zu sagen ist, wenn man jetzt die erste Bahn 1835 gebaut hat, oder die erste Schienenstrecke in Deutschland, ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, da mussten die schon die Hitzewellen von heute berücksichtigen. Wir sehen, dass Hitzewellen im Juni starten, bis September gehen, mehr als eine Woche dauern. Das war vor 20 Jahren noch nicht der Fall. Da hatten wir Hitzewellen, die mal im August oder im Juli kamen, auch nur kurz. Das hat sich also massiv verändert, das Klima. Und das müssen wir heute eben mit berücksichtigen. Das konnte man jetzt vor 50 oder 100 Jahren noch nicht auf dem Radar haben, aus meiner Sicht.
Die Extremtemperaturen verursachen hohe Kosten, auch in der Infrastruktur. Gesprochen haben wir darüber mit dem Leiter des Arbeitskreises Klimawandel und Raumentwicklung der Akademie für Raumforschung und Landesplanung an der Uni Stuttgart mit Professor Dr. Jörn Birkmann. Herr Birkmann, herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1. Die Evolution, so haben wir das gelernt, ist eine ganz langsame Sache. Arten verändern sich über riesige Zeitspannen hinweg, manchmal über Millionen von Jahren. Tiere und Pflanzen und Menschen, wir passen uns alle langsam unseren Umgebungen an oder wir sterben aus. Der Biologe und Sachbuchautor Bernhard Kegel sagt in seinem neuen Buch, das geht auch schneller. Rettung durch schnelle Evolution hat er das genannt. Guten Morgen, Herr Kegel.
Guten Morgen.
Darf ich vermuten, das eine schließt das andere nicht aus oder gab es die von mir beschriebene langsame Evolution in Wirklichkeit so nie?
Das kann man sicherlich nicht sagen. Man könnte vielleicht, die Fachleute unterscheiden ja zwischen Makroevolution und Mikroevolution. Makroevolution wäre eben das Entstehen ganz neuer Abstammungslinien, wie der Dinosaurier zum Beispiel. Und Mikroevolution wären eben so kleine Veränderungen. Man könnte aber sagen, Makroevolution ist einfach die Summe aller Mikroevolutionen über einen sehr langen Zeitraum. Ja, ob jetzt bei der Makroevolution ganz andere Mechanismen noch eine Rolle spielen, ist gar nicht wirklich geklärt. Ich würde mal aus heutiger Sicht eher sagen, das ist im Grunde dasselbe und das eine ist das andere auf lange Zeiträume übertragen. Und das hängt natürlich, wie sehr sichtbar Evolution ist, hängt immer auch sehr stark vom Selektionsdruck an.
Also ich habe vorhin schon ein Beispiel genannt. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt ins Wasser falle und nicht schwimmen kann, dann entwickelt mein Körper nicht sofort und automatisch Kiemen. Ja, aber Sie haben andere Beispiele gefunden, wo die Evolution tatsächlich den Turbogang einlegt, ne?
Ja, es gibt mittlerweile ganz viele Beispiele. Und wie gesagt, das hängt im Wesentlichen davon ab, wie stark der Selektionsdruck ist. Nur mal ein Beispiel, wo der Selektionsdruck extrem stark ist, das ist die selektive Jagd. Wenn wir also über einen längeren Zeitraum, mehrere Jahre, alle Tiere abschießen, die eine ganz bestimmte Eigenschaft aufweisen, zum Beispiel in Afrika, alle Elefanten, die große Stoßzähne haben, dann haben wir schon in der nächsten Generation, also halt innerhalb von wenigen Jahren, dauert die bei Elefanten ein paar Jahre, ein Ergebnis, nämlich immer mehr Tiere, die ohne Stoßzähne auf die Welt kommen.
Das müssen Sie uns aber nochmal genauer erklären. Woher wissen denn die Gene der Elefanten, die ja diese Evolution bestimmen, nach was wir Menschen suchen, wenn wir Elefanten abschießen?
Läuft es natürlich nicht, sondern wir mit den Individuen, die wir töten, die mit den langen Stoßzähnen, den großen Stoßzähnen, gehen bestimmte Erbeigenschaften, die eben dazu führen, dass diese Tiere dazu in der Lage sind, verloren. Die gehen halt, die verschwinden einfach aus der Population. Mhm. Und es bleiben eben die Erbanlagen über, die keine oder kleine Stoßzähne hervorrufen.
Ein anderes Ihrer Beispiele ist das Insektensterben. Wurde ja erst vor relativ kurzem nachgewiesen, dass die Anzahl von Fluginsekten erheblich nachgelassen hat. Mhm. Haben sich denn die Pflanzen schon darauf eingestellt?
Das tun sie tatsächlich. Sie gehen immer mehr zur Selbstbefruchtung über und die Untersuchungen, die es dazu gibt, legen den Schluss nahe, dass der Treiber für diese Entwicklung tatsächlich der Rückgang der Bestäuberinsekten ist und deren Unzuverlässigkeit. Und wenn jetzt Pflanzen zur Selbstbestäubung übergehen, dann sind halt alle Investitionen in Blütenformen, Blüten, besonders auffällige Farben, besonders auffällige Düfte, besonders viel Nektar, die sind sozusagen überflüssig, weil die werden ja alle nur getätigt, um die Bestäuberinsekten anzulocken. Mhm. Das heißt, die Blüten werden kleiner, unauffälliger, duften weniger und bieten weniger Nektar.
Schlechte Nachrichten für Floristen. Sie machen für viele dieser Blitzevolutionsereignisse den Menschen verantwortlich. Warum?
Wir haben halt durch unsere Aktivitäten auf der Welt einen derartig massive Veränderungen in die Wege geleitet, die eben auch mit massiven Selektionsdrücken verbunden sind, dass sich das jetzt sehr stark bemerkbar macht. Es gibt diese Selektion und diese Evolution auch ohne uns. Einfach durch die Wechselwirkung der Organismen untereinander. Nur sie ist bei weitem nicht so stark. Und das, was wir im Augenblick sehen, ist tatsächlich das Ergebnis von Jagd, von der Verwendung von Bioziden, also Antibiotika oder Pestiziden in der Landwirtschaft, Zerstörung von Lebensräumen und so weiter.
Ich könnte jetzt natürlich aus Ihren Erkenntnissen folgern, egal was der Mensch der Natur antut, die weiß sich schon zu helfen. Sie befruchtet sich einfach selbst, wenn die Insekten sterben. Oder hat die schnelle Evolution auch negative Folgen für uns Menschen?
Ja, oft ist bei diesen Anpassungen, bei diesen schnellen Anpassungen ein Wermutstropfen dabei, wenn man genauer hinguckt. Selbstbefruchtung ist genetisch gesehen nie die Ideallösung, weil es natürlich zur Anhäufung von schlechten Genmaterial führen kann. Bei den Elefanten ist es so, dass die männlichen Träger dieser Gene gar nicht erst auf die Welt gebracht werden, sondern die sterben schon als Föten im Mutterleib. Und so kann man öfter solche Nachteile bei solchen evolutionären Schnellschüssen finden, die dann aber möglicherweise auf längere Sicht wieder verschwinden würden. Es gibt dann aus menschlicher Sicht natürlich noch das große Problem der Resistenzen. Auch das ist ein Beispiel für schnelle Evolution, schnelle Reaktion der Mikroorganismen auf die Biozide, die wir auf sie in Stellung gebracht haben. Das ist ein immer größeres Problem.
Rettung durch schnelle Evolution, so heißt das neue Buch des Biologen und Sachbuchautoren Bernhard Kegel. Herr Kegel, danke, dass Sie bei uns waren. Bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen, schönes Wochenende.
Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss. Viele Berliner kennen Orte in Brandenburg, in denen man mal ausruhen kann, ja, mal durchatmen, ausruhen von der großen Stadt. Das muss nicht immer das Haus am See sein, wie bei Peter Fox. Manchmal reicht die Datsche in Eberswalde oder die Ferienwohnung in der Uckermark oder Zelten gehen, wo auch immer. Hauptsache weg vom Stress und Lärm und den vielen, vielen Menschen. Dass das Leben in Städten anstrengend sein kann, das wissen wir. Aber erst, wenn wir wissen, was genau diesen Stress verursacht, dann kann man vielleicht auch die Städte anschließend lebenswerter gestalten. Der Experimentalpsychologe Professor Dr. Klaus Grammann von der TU Berlin geht jetzt neue Wege, um das herauszufinden. Herr Grammann, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie messen Gehirnströme beim Erleben der Stadt. Wie muss ich mir das vorstellen? Schicken Sie da voll verkabelte Probanden in die U8, um herauszufinden, was diese unvergleichliche Mischung aus Schweiß, niesenden Sitznachbarn und Lautstärke mit mir macht?
Ja, generell, also wir gehen nicht in die U-Bahn, aber ja, wir statten unsere Probanden mit einer ganzen Reihe von Equipment aus. Also die tragen eine Kappe, in denen wir 64 Elektroden haben. Da sind natürlich eine Menge Kabel. Die werden dann in einem Rucksack, wo der Verstärker lokalisiert ist, platziert. Dazu messen wir dann aber auch noch weitere Maße wie die Herzaktivität, die Schweißdrüsenaktivität und die Augenbewegungen. Die Brille für die Augenbewegungsmessung zum Beispiel sieht ganz normal aus. Da merkt man eigentlich gar nicht, dass das ein Messgerät ist. Und die Herzrate und die Schweißdrüsenaktivität, die Geräte sieht man auch nicht. Die Kappe für das EEG, die ist sehr sichtbar. Und das ist schon auffällig, aber in Berlin nicht unbedingt. Also unsere ersten Experimente haben da gezeigt, dass das nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Laufen die Leute nicht weg, weil sie denken, da könnte ihnen jemand irgendwas Böses wollen, wenn die Menschen wirklich verkabelt wie Marsmenschen auf sie zulaufen?
Nee, eher ist es wirklich ein Interesse, was da passiert. Also wir müssen dann tatsächlich auch ein Schild aufhängen oder an die Probanden anbringen, dass hier ein Versuch läuft, damit eben nicht angesprochen wird, was hier gerade passiert. Also es ist eher ein aufrichtiges Interesse als Angst vor dem, was da passiert.
Und Ihren Probanden sagen Sie dann, jetzt tut mal so, als würdet ihr ganz normal aussehen und wie in eurem Alltag durch Berlin flanieren und nicht wie Marsmenschen voll verkabelt.
Genau. Es ist natürlich eine kleine Restriktion, aber es ist gar nicht so wild, wie sich das jetzt anhört.
Also ich habe ja die Bilder gesehen im Internet. Das sieht schon wild aus. Ne?
Ja. Es ist ein Kabelmanagement, natürlich, aber das merkt man nicht. Als Probandin nach einer Zeit ist man sich dessen gar nicht mehr bewusst. Das, was wir machen gezielte Stadtspaziergänge, wo wir schon im Vorfeld ausgesucht haben, wo die Probanden sich bewegen und sich auch auf der Stelle an bestimmten Orten orientieren. Und wir messen dabei tatsächlich die Augenbewegung eben, was schauen diese Probanden tatsächlich an. Und das wird synchronisiert mit der EEG-Aufnahme, also der Hirnaktivität, die wir hier messen, zusätzlich mit der Herzrate und der Schweißdrüsenaktivität. Und genau.
Könnte man das nicht genauso gut im Labor nachbilden, in Virtual Reality?
Das ist genau der kritische Punkt. Also die Frage ist, wie ökologisch valide sind wir eigentlich mit unseren Versuchen bisher? Also ökologisch valide in dem Sinne, wie kann ich das übertragen? Ist es wirkliches Stadterleben, wenn ich in einem klimatisierten Raum sitze und auf dem Bildschirm gucke und ein Bild sehe, vielleicht sogar nur ein statisches, keine Geräuschkulisse dazu habe, nicht die wundervollen Gerüche aus der U8 und all die anderen Aspekte, die natürlich zu einem multisensorischen Erlebnis der Stadt beitragen? Und das ist tatsächlich eine der zentralen Fragen. Sind die Effekte, die wir finden, in der realen Welt vergleichbar mit denen, die wir im Labor finden? Und wenn es das nicht ist, dann können wir tatsächlich auch keine kausalen Aussagen treffen, irgendwann die Politik dazu bewegen könnte, bessere, lebenswertere Städte zu gestalten.
Und Ihre Forschungsfrage ist tatsächlich herauszufinden, welche Impulse von draußen aus dem Stadtleben verändern meinen Körper, meinen Herzschlag, meinen Blutdruck, mein Gehirn?
Genau, wir zielen primär auf Stresserleben ab. Stress ist mit eine der Erklärungen, warum wir ein deutlich erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen im städtischen Raum haben. Und Stress wird erzeugt durch eine ganze Reihe von Faktoren, wie soziale Dichte, gleichzeitig in Großstädten auch eine soziale Isolation, bauliche Dichte, verkehrliche Dichte, Verkehrslärm, Licht- und Luftverschmutzung. All diese Faktoren tragen natürlich zu Stresserleben bei. Das, was wir versuchen rauszubekommen, ist tatsächlich, wenn Menschen sich in einer bestimmten Umgebung bewegen, was sehen sie eigentlich? Also dafür messen wir durch diese Augenbewegungsmessung die Fixation der Augen, also worauf wird tatsächlich fixiert. Und das wird ja im Millisekunden-Zeitraum synchronisiert mit der EEG-Aktivität. Das heißt, für jede Fixation, die wir haben, können wir jetzt die ereigniskorrelierte Aktivität im Gehirn analysieren. Und das machen wir dann eben, indem wir die Szenen, die diese Menschen sehen, komplett mit Machine Learning-Methoden segmentieren. Also jeder einzelne Pixel in diesem Bild, was Menschen betrachten oder darauf fixieren, wird dann annotiert, ob das Grün, Verkehr, Mensch, Bau oder was auch immer ist. Mhm. Und dann können wir über diese Klassen aggregieren und dann eben sehr viele Trials auswerten, um zu sehen, wie genau reagiert das Gehirn darauf, wenn ich ein Auto wahrnehme, wenn ich einen anderen Menschen sehe, ein Geräusch höre und so weiter.
Klingt sehr aufwendig, wird mit einem ERC-Grant gefördert. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Danke.
Wann gibt es Ergebnisse?
Der ERC läuft für 5 Jahre und das werden wir auch erstmal brauchen. Wir werden sehr große Studien mit 200 und mehr Menschen in der realen Stadt messen. Also alle Berliner sind aufgefordert, sich gerne bei uns zu melden, wer Interesse hat, teilzunehmen. Das dauert natürlich eine Zeit lang.
Brauchen wir jetzt natürlich eine E-Mail-Adresse oder sowas oder eine Seite, wo man sie finden kann?
Das ist auf der TU Berlin unter meinem Fachgebiet Biologische Psychologie und Neuroergonomie.
Klaus Gramann von der TU Berlin, der, ich sag mal, Marsmenschen in die Stadt schickt, um herauszufinden, was uns genau stresst am Leben in der Stadt. Und in spätestens 5 Jahren, denke ich mal, wenn es Ergebnisse gibt, sprechen wir uns wieder. Einverstanden?
Das hoffe ich.
Wunderbar. Der Hund, liebe Hundefreunde und Freundinnen, gilt als der beste Freund des Menschen. Aber ist das eigentlich überall auf der Welt so oder gehen Menschen in anderen Ländern grundsätzlich anders um mit Hunden? Ich finde das eine gute Frage, denn wenn Kulturen sich erheblich voneinander unterscheiden, warum sollte das nicht auch für den Umgang von Menschen mit Hunden gelten? Die Verhaltensbiologin Dr. Juliane Breuer leitet die Gruppe Hundestudien an der Uni Jena und hat einfach mal nachgefragt. Frau Breuer, guten Tag.
Hallo.
Sie haben die Hund-Mensch-Beziehungen von Jägern und ihren Hunden in 5 Ländern der Erde untersucht. Warum haben Sie Jagdhunde untersucht und nicht Schoßhunde oder einfach Haus- und Hofhunde?
Wir hatten eine Studie schon davor, wo wir uns 124 Kulturen angeschaut haben, und zwar was Anthropologen da so geschrieben haben über den Hund, und haben festgestellt, dass je nach Funktion die Hunde verschieden behandelt werden und auch gesehen werden, und haben eben festgestellt, dass erstens die Jagdnutzung sehr weit verbreitet ist und auch zum anderen, dass eben Jagdhunde besonders menschenähnlich behandelt werden. Und wir konnten also jetzt nicht irgendwelche Hunde uns anschauen, also wir mussten uns auch eine Funktion sozusagen einigen, und da haben wir gedacht, die Jagd ist erstmal die interessanteste, zumal wir auch davon ausgehen, dass das so wichtig war am Anfang unserer Beziehung zum Hund, also dass das ein Grund war, weshalb Hunde domestiziert wurden, dass wir also miteinander jagen. Genau.
Und diese 5 Länder, die Sie sich da ausgesucht haben, Peru, Madagaskar, Vanuatu, die Mongolei und Deutschland, nach welchen Kriterien haben Sie die ausgewählt?
Also wir wollten Länder, die sehr weit auseinander liegen, und dann waren natürlich auch wichtig für uns, dass wir uns nicht westliche Länder anschauen. Das heißt, wir wissen relativ gut Bescheid über die Hund-Mensch-Beziehung in Deutschland und in der westlichen Welt. Deshalb waren es also dann nicht westliche Länder, wo auch die Lebensweise sich sehr unterscheidet. Und diese Kulturen haben gemeinsam, dass da gejagt wird und dass die sehr weit ab sind. Also Amazonas, da sind wir 5 Stunden mit einem kleinen Boot gefahren. Zum Beispiel in der Mongolei sind wir auch ganz weit unterwegs gewesen. Und dann war uns auch noch wichtig, dass diese Kulturen sich eben auch sehr unterscheiden. Also Amazonas versus Mongolei ist ja ganz, ganz verschieden, was so die Lebensweise angeht und die Landschaft und so weiter.
Und Vanuatu, ist das nicht eine dieser Staaten, die bedroht sind vom Klimawandel, die vielleicht irgendwann nicht mehr da sind?
Ja, genau. Ich habe tatsächlich gewohnt, nicht weit vom Ministerium für Klimawandel, das es da gibt.
Ah.
Und ja, das ist eine dieser Inseln im Südpazifik. Ganz tolle Landschaft, ganz tolle Leute,
ja.
Aber ja, sehr bedroht.
Und Sie haben, sagen wir mal, das große Glück gehabt, in dieser Forschung all diese Länder auch zu besuchen. Was genau haben Sie dort getestet?
Ja, also ich bin da überall selbst hingefahren und war da jeweils 4 Wochen. Wir haben immer 30 Hunde ungefähr pro Kultur getestet und haben also Tests genommen, die sozusagen etabliert sind bei uns. Das heißt, wo wir wissen, die westliche Hunde abschließen. Also zum Beispiel haben wir geschaut, wie die Hunde auf Befehle hören, ob die Hunde der Zeigegeste folgen, wie die Hunde anzeigen und ob die Hunde unterscheiden können, ob ein Mensch sie ansieht oder nicht. Und dann, wie Hunde auf ein unlösbares Problem reagieren. Also ob sie da den Menschen sozusagen um Hilfe bitten und dann auch, was sie tun, wenn ihnen was begegnet, was irgendwie gruselig ist. Also da hat man so ein Hundespielzeug, was Lärm gemacht hat und sich bewegt hat.
Schon mal sehr interessant, weil die Hunde ja dann auch all diese unterschiedlichen Sprachen in diesen unterschiedlichen Ländern natürlich irgendwie verstehen, oder?
Ja, natürlich. Ich habe auch nicht direkt mit den Hunden reden können, beziehungsweise ich habe dann teilweise auch Wörter gelernt, die man zu den Hunden so sagt. Rama kann ich mich gerade erinnern in Amazonien, also sowas wie Geh ab heißt es, glaube ich, oder? Genau, aber wir hatten ganz tolle Helfer immer jeweils vor Ort, die das alles gemanagt haben, also die Leute gesucht haben, die Jäger gesucht haben, die die Tests übersetzt haben, also was die Leute dann jeweils machen mussten und vor allen Dingen auch die Fragebögen, die sehr wichtig waren für uns, wo wir die Leute eben auch nochmal konkret zu ihrer Beziehung zum Hund befragt haben.
Dann kommen wir zum Ergebnis. Was haben Sie rausgefunden?
Also die größte Überraschung waren eigentlich die Gemeinsamkeiten. Wir waren jetzt schon davon ausgegangen, dass die Kulturen so verschieden sind und Menschen ja grundsätzlich sehr verschieden leben, dass da vielleicht auch die Beziehung zum Hund verschieden ist und vielleicht kommt da auch so ein bisschen so eine koloniale Sichtweise von uns, dass wir denken, ja, die im Süden, die machen das irgendwie anders und nicht so gut wie wir oder irgendwie so. Und das war aber überhaupt nicht der Fall. Also die Beziehung zum Hund ist erstaunlich universell. Also vor allen Dingen, wie die Leute ihre Hunde schätzen. Und auch die Hunde haben sich relativ ähnlich verhalten. Die sind sehr viel unabhängiger als in Deutschland. Also die sind ja auch ganz oft alleine unterwegs und sind jetzt nicht auf einen Menschen so geeicht wie in Deutschland, aber grundsätzlich war die Hund-Mensch-Beziehung sehr, sehr ähnlich.
Und wie bewerten Sie das, was Sie da rausgefunden haben?
Also grundsätzlich haben wir sehr große Fragen im Hinterkopf, eben nach der Domestikation. Warum ist es der Hund geworden? Warum haben wir dieses enge Verhältnis? Und jetzt sehen wir eben einfach, dass dieses enge Verhältnis sehr universell ist. Dass die Jagd wahrscheinlich eben sehr, sehr wichtig war. Und genau, dass es allgemein sozusagen wichtig ist, für Menschen offensichtlich diese Beziehung zum Hund zu haben. Und genau, dass sich das nicht sehr unterscheidet. Allerdings gibt es natürlich Unterschiede auch und die haben dann oft mit der Lebensweise zu tun. Also es war zum Beispiel so, dass die Jäger in Vanuatu ihre Hunde besonders gut deuten können, weil die Hunde für die Jagd so wichtig sind, weil die Schweine aufstöbern und die Jäger brauchen ohne den Hund gar nicht losgehen. Und deshalb brauchen sie deshalb müssen sie den Hund gut deuten können. Also es gibt auch die Unterschiede natürlich, aber es gibt eben auch diese Gemeinsamkeit und das war faszinierend zu sehen, wie ähnlich das ist.
Faszinierende Forschung. Die Verhaltensbiologin Dr. Juliane Breuer von der Uni Jena war bei uns. Sie leitet dort die Gruppe Hundestudien. Frau Breuer, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, bitte, gern geschehen.
Und Gruß an Ihren Hund, Nana.
Ja, danke.
Schönes Wochenende. Ja.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Aufgezeichnete Lacher machen Witze lustiger. Was trinken Führungskräfte? Leitungswasser. Solche Sprüche sind mäßig witzig, aber sie können lustiger werden. Und zwar, wenn man sie mit aufgezeichneten Lachern unterlegt. Das zeigen Forschende aus London. Menschen finden Witze, die von Komikerinnen erzählt werden, lustiger, wenn sie dazu spontanes Gelächter hören.